Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
So, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Schwerterschmieden-Podcasts. Mit dabei heute mal wieder ich, also Luke. Ich war jetzt auch lange nicht dabei und der liebe Fabi. Hi.
Yes, ich grüße euch.
Ja, wie ich gerade schon ein bisschen im Vorgespräch mit dir hören konnte, bist du auch nicht ganz fit. Ich meine, das Wochenende hinterlässt manchmal Spuren. Aber bei mir war es gestern tatsächlich das Spiel. Ich habe echt richtig blöd geschlafen. Wir hatten jetzt den ersten Spieltag auswärts gegen Köln. Heute geht es primär über dieses Spiel. Du warst sogar im Stadion. Kannst du mal kurz, ganz kurz so deinen Eindruck schildern, so vor der Partie? Wie war deine Stimmung vor diesem ersten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison 22/23?
Also ganz kurz geht das auf jeden Fall nicht, weil ich habe ehrlich gesagt, der Hype ging erst am Sonntag selber los. Also ich habe natürlich Bundesliga-Start von Bayern am Freitag geguckt und Samstag auch Konferenz, beziehungsweise nur ein bisschen, weil ich unterwegs war. Aber so richtig der Hype kam dann, als ich gesehen habe, boah, Schalke ist wirklich wieder Bundesligist. Und das hat auch wirklich bis zum Anpfiff im Stadion gedauert, bis ich das wieder realisiert habe so. Und habe wirklich die ersten paar Minuten auch wirklich genossen, ne? Weil das ist halt, wie Schröder auf der PK gesagt hat, das, wo du halt dieses Jahr jetzt für gekämpft hast. Und ja, die ersten paar Minuten dachte ich mir so, boah, geil, das haben wir uns jetzt verdient. Aber kurz ein bisschen, was davor passiert ist. Ich war mit René zusammen, kennen ja bestimmt viele Twitter-User von euch, René1904. Der ist vorher zu mir gekommen, ich wohne ja jetzt nicht so weit weg von Köln. Und sind dann mit dem Auto losgefahren. Und die Organisation war echt, die war echt schlecht. Also die war wirklich schlecht. Wir waren anderthalb Stunden vor Anpfiff, waren wir am Stadion. Aber es gab keine Parkplätze mehr für Gästefans. So, und das überhaupt, wir haben da eine Dreiviertelstunde rumgegurkt, um ein oder höchstens 2-3 Kilometer abzuspulen. Weil da musste man immer frei machen, weil Polizeikonvoi kam. Und es ging sowieso nicht voran. Bis ich dann einen Anwohner mit 10 Euro bestechen musste, dass ich auf seine Einfahrt parken kann. und wir mussten echt sprinten, damit wir den Anpfiff noch packen. Ja, Grüße an Gabi, der hat ihn ja leider verpasst, aber auch er ist noch ins Stadion gekommen. Ja, haben es auf jeden Fall noch rechtzeitig geschafft, euch und René. Und ja, also Stimmung war Bombe, ne? Also Köln gegen Schalke ist ja schon fast eine kleine Rivalität, dadurch, dass die Kölner mit den Dortmundern eine Fanfreundschaft haben. Da geht es schon ordentlich ab, hat noch eine coole Choreo, die Kölner. Schalke aber auch super Stimmung gehabt, alle hatten Bock auf Bundesliga. Ja, aufs Spiel gehen wir ja gleich noch genauer ein, aber ging natürlich auch krass los mit dem vermeintlichen 1-0. Da war wirklich Freudentaumel wie sonst was. Ja, nach dem Spiel leider nicht so schöne Szenen gehabt, wurde fast ja, geschlagen, muss man halt wirklich so sagen. Gab es ein paar junge Kölner, die mir da aufs Maul hauen wollten, aber naja, und mir den Schal abziehen wollten, aber haben sie nicht geschafft und ich bin da auch überhaupt nicht der Typ für. Ich kann mich aus solchen Situationen eigentlich ganz gut rausfinden. Würde mich niemals im Leben ohne Grund da irgendwie boxen, schon gar nicht wegen Fußball. Naja. Sind dann etwas enttäuscht nach Hause gefahren, aber mein Gott, auch das ist Fußball. Das hat mich bis heute aufgeregt, aber seitdem heute der Arbeitstag wieder vorbei ist, kann ich das auch abhaken und freue mich da aufs nächste Heimspiel am Samstag, aufs erste Heimspiel wieder seit langem in der Bundesliga. Da bin ich nämlich auch dabei.
Ja, das war jetzt recht ausführlich. Ich denke, du hattest dann ein spannendes Spiel eigentlich, einen spannenden Einstieg. Bei mir war es eher ein bisschen anders. Ich habe das Ganze von zu Hause verfolgen können oder verfolgt. Und bei mir kam die Vorfreude auch erst so, ich glaube, mit dem Larsson-Transfer unter der Woche. Dazu müssen wir sagen, Schalke hat unter der Woche ein Puzzlestück quasi für mich, würde ich jetzt sagen, noch in die Mannschaft geholt. Jordan Larsson wurde verpflichtet, ablösefrei bis, ich glaube, 2025, 3-Jahres-Vertrag erhalten. Und für mich fing da so ein bisschen so an, ja komm, jetzt haben wir quasi unseren Kader zusammen und jetzt ziehen wir durch. Und ja, bei mir war so ein bisschen so die Frage, wie wird die Aufstellung ausfallen? Ist Larsson schon im Kader? Das war so eine große Frage. Spielen wir mit der Aufstellung, wie wir im DFB-Pokal gespielt haben? Und tatsächlich sind wir dann auch, glaube ich, genauso angefangen wie im Pokal. Genau mit der Viererkette Uwe Jan, Kaminski, Yoshida, Brunner. Davor Kral hat den Vorzug vor dem wieder genesenen Latzer bekommen. Davor auf der 8 Salazar und Kraus, die die Sache auch eigentlich ganz ordentlich gemacht hatten im Pokal. Und vorne Polter, Mohr und Dominik Drexler. So sind wir ins Spiel gegangen. Wie hast du das Spiel erwartet? Wie hast du das Spiel dann wahrgenommen aus dem Stadion? Du hast ja gerade schon angeschnitten, die Stimmung war super.
Stimmung war super und vor allem war der Start auch super, fand ich. Also erstmal muss ich kurz erwähnen, wenn du dir kein Larsson-Trikot kaufst, dann bin ich aber schwer überrascht, so wie du von dem schwärmst. Ich habe es ja auch privat mitbekommen, also der Hype ist anders groß. Ich fand die Anfangsphase, ich sag mal so die ersten 15, 20 Minuten, fand ich echt gut, weil ich... Man musste halt erstmal gucken, okay, wo sind wir überhaupt? Ne? Wir hatten ja viele neue Gesichter auch auf, ich zähle mal eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue in der Startelf. Also sind ja schon, ist ja fast eine neue Mannschaft fast, bis auf die Säulen. Und da war ich erstmal gespannt, okay, können wir jetzt mithalten? Weil Köln ist am Ende des Tages halt auch ein Conference League-Team. So, und Da muss ich erstmal gucken, schafft Schalke überhaupt den Sprung jetzt in die Bundesliga oder gehen wir jetzt erstmal komplett unter? Und die ersten 15, 20 Minuten war ich echt überrascht. Da haben wir gut Gas gegeben, gut Druck gemacht, haben direkt gezeigt, was wir wollen, dass wir da sind. Ich fand die Mannschaft sehr fokussiert, hat gut die Passwege zugestellt. Da waren ein, zwei richtig gute Umschaltmomente dabei. Und das ist halt auch in dem 1-0 resultiert, ja, durch einen, ich glaube, es war ein Eckball, ne, wo Salazar quasi den Nachschuss bzw. Distanzschuss nimmt. Und wenn das zählt, dann wird das ganz einfach auf jeden Fall mal ein Tor des Monatskandidat, da lege ich mich auf jeden Fall mal fest.
Ja, absolut. Ich fand auch, wir sind sehr, sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Das war von Anfang an eigentlich eine sehr wilde Partie. Aber man hat gesehen, was unser Plan war. Und der hieß eigentlich direkt in der Bundesliga ankommen, weil wir jetzt sehr hoch standen. Wir haben Köln eigentlich kaum Luft zum Atmen gegeben. Eigentlich genau dieses Spiel, was Baumgart spielen lässt bei den Kölnern, hat Kramer quasi den Jungs eingepflegt, dass die das auf den Platz bringen sollen. Das hat eigentlich recht gut geklappt. Also wir sind viel besser mit dieser wilden Partie klargekommen als Köln und das auswärts. Also eigentlich einen sehr, sehr guten Start gehabt. Ich fand so in den ersten Minuten hatten wir schon, in den ersten 10 Minuten, bevor dann in der 10. Minute dieses sagenumwogene VAR, passive Abseitstor passiert ist von Salazar. Da hatten wir eigentlich schon ein paar Szenen dabei, wo wir hätten sauberer spielen müssen und eigentlich schon ja, sehr, sehr gute Chancen hatten, da irgendwie mal in die Box zu kommen und da vielleicht ein bisschen hektisch abgeschlossen haben mit Kral und Salazar. Aber ja, der Start war echt vielversprechend und die Nervosität hat sich bei mir dann so ein bisschen gelegt, weil ich dachte, ja, okay, die Jungs sind wach. Ja, und dann ist halt heiß diskutiert, ne? Ich weiß ich nicht, dieses Abseitsding, boah, hast du es dir nachher nochmal anschauen können in Ruhe?
Also erstmal hatte im Stadion überhaupt niemand eine Ahnung, was vor sich ging. Also weder bei dem Abseitstor, noch bei der roten Karte, noch bei dem Tor, was für Köln dann nachher doch gegeben wurde. Also die ganze Kommunikation mit dem Videoschiri war im Stadion, also ich bin ja durchaus das ein oder andere Mal unterwegs im Stadion und hatte auch die ein oder andere Videoschiri-Situation bzw. Eingriff, aber so schlimm wie da war es wirklich noch nicht, also wirklich keine harte Ahnung, was vor sich geht, aber um mal beim Tor zu bleiben, der Gabi, der hatte The Zone aufgemacht und hat dann immer geguckt und im Live-Video sah es aus, okay, Pech, ne, so scheiße gelaufen. Yoshida ist halt im Abseits, so steht vor dem Torwart. Aber im Netz gab es ja dann doch ein Foto, wo man doch sehen konnte, dass Schwebe zumindest mal die Flugbahn vom Ball durchaus sehen konnte. Finde ich schwer. Ich weiß nicht genau, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, du hast ja die TV-Bilder gesehen und im TV kann man ja auch als Zuschauer die Bilder sehen, die der Schiedsrichter am Monitor sieht. Und da sage ich dir ganz ehrlich, wenn der Schiedsrichter diese Millisekunde nicht hat, die wir dann im Netz hatten, sondern nur quasi das Live-Bild verlangsamt, mein Gott, dann haben wir halt einfach Pech gehabt. Dann ist das noch eine der Entscheidungen, die ich am ehesten vertreten kann von denen, die im Spiel so passiert sind.
Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Das Ding ist halt, mit der Ballberührung von Salazar steht Yoshida halt im Abseits und unmittelbar quasi, ja, in Sichtfeldnähe, würde ich sagen. Dort steht auch, glaube ich, der Kölner Verteidiger. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, ob es Chabot war oder Kilian oder noch wer anderes. Aber ja, Yoshida bewegt sich halt vom Ball weg, ne? Und aus dieser Sichtbahn bewegt er sich ganz aktiv weg und nicht da rein. Und ja, für mich war es jetzt kein Fall, der dazu führen könnte, einen VAR einzuschalten, dass es eine krasse Fehlentscheidung gewesen wäre, weißt du?
Ich fand's legitim, dass man ihn das hat angucken lassen. Das fand ich legitim. Dann am Ende ist es halt ein 50-50-Ding. So sehe ich das. Ich finde, man kann ihn durchaus darauf aufmerksam machen, ey, da waren Spieler vielleicht nicht ganz so im legitimen Bereich, was Abseits angeht. Aber wenn er sich das anguckt, er war ja auch lange am Monitor, er war ja wirklich lange dran. Und wie gesagt, im Stadion wusste keiner, was los ist. Und dann kann ich, wie gesagt, von all den Situationen, die da im Spiel passieren, kann ich dann noch am ehesten verstehen, okay, 50-50-Entscheidung, hat er halt gegen uns gepfiffen, mein Gott, dann damit kann ich am ehesten leben. Da gab es weitaus schlimmere Entscheidungen, meiner Meinung nach.
Ja, aber es ist nicht so, bei so einer Entscheidung, die gerade unmittelbar zum Tor führt, dass der VAR nur eingreifen darf, wenn die sich hundertprozentig sicher sind, dass es Abseits war?
Ich glaube mittlerweile, dass diese ganzen offiziellen Statements im Laufe dieser ganzen Saisons gar nicht mehr so viel wert sind. Ich glaube tatsächlich, der wird bei jedem Tor wird das gecheckt. Und wenn es nur einen Krümel gibt, der irgendwie regelwidrig sein könnte, wird der Schiri rausgeschickt, um sich das anzugucken. Also das ist zumindest mal mein Gefühl. Und leider Gottes, da gibt es bestimmt auch Statistiken zu, die ich jetzt aber nicht zur Hand habe. Ich bin mir sicher, dass statistisch gesehen, wenn der Schiri rausgeht, sie auch eher korrigiert. Ich meine, das ist ja auch klar, ne? Weil klar, wenn jetzt irgendwie eine klare Fehlentscheidung da ist, dass er die dann korrigiert, ist ja klar. Aber ich habe selten erlebt, dass ein Schiri rausgeht, sich das anguckt und weiter bei seiner Entscheidung bleibt, weil er eben andere Bilder bzw. Zeitlupen hat so, und die Bilder deutlicher studieren kann. Kommen wir bestimmt noch gleich drauf zu sprechen, bei der roten Karte zum Beispiel. Das ist so ein klassischer Fall.
Ja, ich merke gerade, dass ich eigentlich auch gar keine Lust habe, so lange über diese Sachen zu reden, weil wie du sagst, es ist halt nicht mal mehr, also ist das für niemanden mehr wirklich einsichtig, erklärbar und wann und wie und was wird wirklich gehandhabt, gerade wie du sagst, wenn du im Stadion bist, dass du nicht mal weißt, warum. Und ja, für mich macht es das einfach unerträglich. Du jubelst zu Hause und dann musst du noch 2 Minuten bangen, irgendwie, dass das Tor wieder aberkannt wird, weil irgendwo ein Krümel gefunden werden könnte. Es macht es für den Fan, für mich als, ich würde mich jetzt nennen, großer Fußballfan, großer Schalke-Fan, in der Situation einfach übertrieben unangenehm. Also die ganze Sache, nicht nur bei Schalke-Spielen, auch bei anderen Partien.
Auf jeden Fall.
Das ist so das, was für mich als Fazit hängen bleibt. Also ich will mich jetzt auch gar nicht länger an der Situation jetzt aufhängen. Ja, Schalke hätte in Führung gehen können. Das Tor, ja, wird aberkannt. Wir spielen weiter. Köln wird besser. Köln war echt auch nicht schlecht, aber ich finde, dass das so ein Spiel ja auf Bundesliga-Niveau war, sag ich mal, was aber, wie ich eben schon sagte, sehr, sehr wild geführt wurde. Viele Fehlpässe auf beiden Seiten, viele, viele Zweikämpfe im Mittelfeld, viele hohe Bälle auf beiden Seiten. Ich glaube, bei Schalke war es dann schlussendlich jeder vierte Ball, der langgeschlagen wurde. Okay, hat dann auch eine Szene zum Tragen gebracht, die sich in der 35. Minute abspielte. Der Ex-Kölner und gute Freund von Jonas Hector, Dominik Drexler, ist mit ihm in einen Zweikampf verwickelt. Der Zweikampf hat eine eigene Dynamik. Ja, Drexler dreht sich so ein bisschen rein, stochert so nach und ja, Hector ist eher im Ball und Drexler trifft in diesem Zweikampf, der halt schon seine eigene Dynamik hatte, wenn man den ganzen Zweikampf beurteilen würde, was man halt nicht getan hat. Er tritt dem Jonas Hector in die Wade. Jonas Hector macht gar keine Anstalten, spielt einfach weiter, gibt Dominik Drexler die Hand. Keiner der Kölner beschwert sich auch, was ich auch in diesem Fall sehr, sehr löblich fand, muss ich sagen. Die spielen weiter. Plötzlich ertönt ein Pfiff für mich am Fernseher, ich dachte mir, hä? Was haben die jetzt gesehen? Und dann dachte ich halt, diese Polter-Szene da im Strafraum, wo der irgendwie in den Mangel genommen wurde von Chabot und Kilian dann ja, runtergerissen wurde. Ich dachte, ja, okay, vielleicht gucken sie sich das ja mal an. Nein, es ist dann die Szene, wo Dominik Drexler dem Jonas Hector in die Wade tritt, in einem Zweikampf und glatt rot zeigt nach 35 Minuten. Und ich war echt entsetzt, muss ich sagen. Und der Michael Ballack, der sein Kommentatorendebüt bei DAZN gegeben hat, der hat es auch überhaupt nicht verstanden. Ich meine, du hast es aus dem Stadion wahrgenommen, du kannst da wahrscheinlich nochmal irgendwie gar nichts, glaube ich, zu sagen, weil wahrscheinlich hast du es überhaupt nicht mitbekommen, oder?
Nee, also ich schon gar nicht, aber das ganze Stadion nicht. Also es war so, ich muss jetzt kurz meine Gedanken sortieren. Erstmal, du hast gesagt, die Kölner haben sich überhaupt nicht beschwert. Da gebe ich dir recht, das fand ich auch sehr löblich. Das war aber auch schon bei unserem 1-0-Tor so, dass da auch Schwebe überhaupt gar
Genau,
keine
ja.
Anstalten gemacht hat. Und das ist im Stadion wirklich krass gewesen, weil wir haben gesehen, dass Polter gefallen ist, aber wir haben von weitem, wir waren ja quasi in genau entgegengesetzten Block, gar nicht gesehen, dass da so ein Trikotgezupfe war. Das habe ich auch erst nachher gesehen, was man übrigens auch mal zumindest sich anschauen kann. Also für mich ist das auf jeden Fall zumindest mal Elfmeter würdig. Ja, er hat sich's angeguckt und wir wussten wirklich nicht, was vor sich ging. Und auf einmal sagte einer, ja, vielleicht die Szene vor im Strafraum, als Polter fiel. Und normalerweise ist das ja so auf dem Videowürfel, beziehungsweise in Köln eben auf wie sagt man, dem Bildschirm, wo der Spielstand normalerweise ist, den großen, wird dann diese typische Videoschiri-Anzeige angezeigt, ne? Damit zumindest der Zuschauer weiß, worum es geht. Die Anzeige kam aber nicht. Die Anzeige kam erst, nachdem der Schiedsrichter zurückgelaufen ist. Und alle denken, was passiert jetzt? Und als er das Zeichen gemacht hat, hier den Kasten, dachten alle, es geht jetzt um den Elfmeter und er pfeift jetzt Elfmeter. Also die Schalke-Fans waren am Jubeln so. Und dann zückt er die rote, alle sind komplett verdutzt und dann taucht erst dieser Bildschirm auf, hier, dass wegen einer roten Karte das untersucht wurde. Und dann war, also ich war einfach fassungslos, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass vom Fernsehermann da auch ne, fassungslos war. Aber wie gesagt, wir haben das erst wirklich, nachdem er die Karte gezückt hat, gerafft, was da vor sich geht. Und ja, dann Gabi mir noch mal oder uns noch mal auf DAZN die Szene gezeigt. Und das war eben eine Zeitlupe, wo ich dann gesagt habe, boah, kann man geben, wenn man einen ganz schlechten Tag hat. Aber wenn ich mir die Szene dann noch mal in der Zusammenfassung angucke, also im Live-Spiel, dann ist das vor allem in Anbetracht dessen, dass das Drexlers erste Aktion war, Hector da gar keine Anstalten macht und der Zweikampf ja auch, er tritt ihn da ja nicht extra auf die Wade oder so, sondern das ist ja wirklich eine ganz unglückliche Konstellation, wie das passiert, dann ist das eine gelbe und fertig. Also wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass das irgendwie keine Karte wäre so. Das ist für mich eine gelbe Karte und fertig. Also wenn du da direkt rot zeigst, vor allem nach dem Videobeweis, ich glaube, wenn du zwei Menschen nimmst, die setzt du vor zwei verschiedene Monitoren, der eine sieht das Live-Bild, der andere die Zeitlupe, es wird immer dazu kommen, dass der eine gelb zeigt, der andere rot, weil in der Zeitlupe sieht das halt total brutal aus. Ne? Wie gesagt, das war auch mein erster Eindruck, aber das ist halt so ein typisches Problem von diesem Monitor, dass dort eben nur die Zeitlupe gezeigt wird, weil so, ich glaube nicht mal, dass er da was, dass der Schiedsrichter da, wie soll ich sagen, bewusst schlecht entschieden hat, sondern es war einfach so, wenn du diese Zeitlupe siehst, sieht das halt extrem brutal aus und dann ist dein Affekt als Schiedsrichter halt auch einfach die rote Karte zu zücken. So. Also unglücklich gelaufen, extrem unglücklich gelaufen. Aber ich war natürlich auch sauer auf den Schiri, keine Frage, aber jetzt mit so einem Tag Abstand denke ich mir, wahrscheinlich hätte es die Mehrheit der Schiedsrichter genauso entschieden, wenn du halt nur diese Zeitlupenbilder hast. So, er hat ja nicht die Schuld, dass er das Signal aufs Ohr bekommt, ey, guck dir das an, sondern die Schuld muss man dann halt eher ja, im Keller suchen.
Ja, aber für mich ist in der Situation auch noch ganz entscheidend, dass der Schiedsrichter offenen Blick auf diese Aktion hat und diese Aktion nicht mal als Foul bewertet. Also er muss die Situation ja bewertet haben, weil der Ball war da in der Szene, im Spiel, in diesem Zweikampf und ringsrum ist nichts passiert, offenes Blickfeld und er muss diese Situation ja nicht mal als Foul bewertet haben. Und dann, dass ein VAR dann hingeht und sagt, ey, guck dir das an, das ist sogar eine rote Karte. Und du sagst dann, okay, ey, ich pack's wirklich nicht. Und wenn du diese Schiedsrichterleistung, ich sag jetzt extra Schiedsrichter-Teamleistung, Entschuldigung, weil du gerade ganz bewusst gesagt hast, wenn man diese Bilder vorgespielt bekommt, dass man dann vielleicht zu der Idee kommen könnte, da rot zu zeigen, da bin ich zum Teil bei dir. Aber allgemein die Schiedsrichterleistung in den ersten 45 Minuten war eine einzige Frechheit. Auch die kleinen Szenen, ich will jetzt auch gar nicht so viel über einen Schiedsrichter, weil das ist auch eigentlich nicht meine Art, weil ich auch oft eher dabei bin, die eigene Leistung dann zu kritisieren und da quasi Grund für die Niederlage zu suchen. Aber das war echt schon, also, das war echt schon krass mitunter.
Ja, es gab wenig Spielfluss, ne? Also es wurden auch viele kleinliche Sachen gepfiffen. Da waren viele, viele Sachen bei, wo auch, also sowohl auf Schalke als auch auf Kölner Seite, man sich dachte, Mann, lass doch mal dem Spiel bisschen Leine. Weil die Stimmung war so gut, die Anfangphase war so, wie soll man sagen, so dynamisch. Ja, dann hat das Spiel, muss man auch leider sagen, auch einfach jetzt mal, glaube ich, vorm Fernseher auch nicht so viel Spaß gemacht. So, wir waren natürlich beschäftigt, da irgendwie die Mannschaft zu supporten und anzufeuern. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, vorm Fernseher, dann ist es auch kein gutes Bundesligaspiel gewesen irgendwo.
Ja, und dann ist man sogar mit dem 0-0 in die Pause gegangen. In den 10 Minuten ist man so ein bisschen angefangen zu schwimmen, hat es aber eigentlich noch recht gut gemacht, recht gut verteidigt, sich schnell umsortiert, umstrukturiert. Und ich dachte mir, zur Halbzeit dachte ich mir wirklich, boah, bringt einfach irgendwie einen Punkt daraus. Klar, mit einem Mann weniger ist das Ganze dann schwer. Und Köln hat es dann auch echt gut gemacht in der zweiten Halbzeit, muss man sagen. Ja, viele Torabschlüsse kreiert. Ich fand auch so ein bisschen, dass wir phasenweise so ein bisschen rüberkamen, als wären wir schon platt. So ein bisschen vielleicht überdreht oder so. Ich weiß nicht, Salazar, der schien so ein bisschen platt. Deswegen ist er, glaube ich, auch als erster irgendwie runtergegangen dann nach 57 Minuten, wo dann auch Marius Bülter eingewechselt wurde. Ja, aber der Start in die zweite Hälfte hätte auch nicht schlechter sein können.
In der 40. Minute. Man muss gar nicht drum herum reden. Zweite Halbzeit, da hat Köln komplett das Zepter in die Hand genommen. Die haben gut verlagert, gute Seitenwechsel, gut den Ball laufen lassen, beziehungsweise vielmehr die Schalker Spieler. Also das haben sie schon klug runtergespielt im Sinne von, dass sie ein Mann mehr waren. Also viel besser kannst du das eigentlich nicht machen. Tat mir halt auch extrem leid, weil wenn du als eine Mannschaft mit so vielen neuen Gesichtern, wie gesagt 7 an der Zahl, so gut eigentlich in das Spiel reinstartest und dann bricht das Spiel in, ich weiß gar nicht, wann hat Drexler rot gekriegt? 30. ungefähr, ne? Auf jeden Fall knapp 35. eine Stunde. Ja, knapp eine Stunde auf jeden Fall in Unterzahl gespielt. Und da musst du, wie gesagt, knapp eine Stunde mit einem Mann weniger spielen gegen eine ja eigentlich eingespielte Mannschaft wie Köln. Also die sind ja klar, die haben vorne mit Dietz gespielt statt Modest oder statt Tigges. Aber im großen Teilen ist die Mannschaft ja der gleiche Kern wie letzte Saison. So, und dann musst du mit
10
so
Leute, die ausziehen. Ja. Mhm.
Und da musst du mit so einer, mit einer relativ neuen Truppe direkt so eine Situation meistern, das stelle ich mir halt auch schwierig vor. Und in Anbetracht dessen haben die Fans ja auch die richtige Reaktion nach dem Spiel gezeigt und die Leistung trotzdem gewürdigt, weil du trotzdem gemerkt hast, vor allem zum Beispiel bei so einem Alex Kral, auch im gesamten Spiel, der wollte echt auch eine Chefrolle einnehmen im Mittelfeld, hat viel geackert, ist viele Meter gegangen, aber war manchmal halt dann auch wirklich zu übermütig. So hat ein, zwei Spieler im Zweikampf besiegt, so Zweikämpfe gewonnen und dann geht er noch in den dritten und verliert dann den Ball so. Ja, wirkte alles extrem unglücklich und tat mir auch wirklich leid fürs Team, weil ich glaube, wenn das Spiel, ohne jetzt großartig auf den Führungstreffer der Kölner einzugehen, ich glaube, wenn das Spiel 11 gegen 11 läuft, dann haben wir ein Spiel auf Augenhöhe, was beide Mannschaften gewinnen können.
Ja, ich hatte dich gerade kurz nicht mehr verstanden, aber ja, es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe bis zur roten Karte auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, das ganze Spiel zu bewerten, weil normalerweise...
Kann man nicht.
Nee, eben, du nimmst das erste Spiel natürlich normalerweise gerade gegen Köln dann auch, ich sag mal, ein Bundesliga-Verein, der nicht ganz oben im Regal angesiedelt ist, sag ich mal, und jetzt nicht auf einer Höhe mit Bayern München oder Dortmund, Leipzig, Leverkusen sich befindet. Und da denkst du dir ja schon so ein bisschen, ja, du gehst in diese Bundesliga-Saison rein und hast einen Gegner, wo du mal punkten kannst auswärts und mal ein Zeichen setzen kannst. Aber ja, das wurde dir halt komplett genommen, sag ich mal, in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit ging es eigentlich nur noch darum, irgendwie so ein bisschen Schadensbegrenzung nach dem 1-0 und dem 2-0 zu betreiben. Und wir sind dann auch nochmal zurückgekommen mit einem Tor nach dem 2-0 von Florian Kainz, wo Schwolo nicht gut aussah, wo ja, Köln einfach nach dem Einwurf den Ball vorne reinprügelt und Schwolo dann daneben greift. So entsteht das Tor für Kainz, der das 2-0 macht. Dann der angesprochene Marius Bülter, der halt für Rodrigo Salazar kam, auf Vorarbeit von Uwean, verkürzt dann nochmal auf 2-1. Da hatte ich kurz wieder dieses Funken Hoffnungs, den kurzen Hoffnungsschimmer, den Schalker so gerne haben. Ja, aber normalerweise, ja, lässt Köln sich das halt nicht mehr nehmen. Und mit dem 3-1 war dann auch die Sache eigentlich gegessen, ne?
Ja, Köln hat halt auch einfach ein Feuerwerk abgefeuert in der zweiten Halbzeit, ne? Also da kam ja, keine Ahnung, gefühlt über 30 Schüsse aufs Tor. Dass da irgendwann dann mal einer reingeht, das war vorherzusehen. Aber trotzdem finde ich es wichtig, da habe ich mit René auch drüber geredet auf der Rückfahrt, dass wir zumindest getroffen haben. Ja, also man kann der Mannschaft nicht sagen, dass sie sich irgendwie aufgegeben hätten und dann noch ein Standardtor. Standards als Aufsteiger sowieso immer wichtig, dass du da deine Chancen machst, wenn du aus dem Spiel schon irgendwie deine Schwierigkeiten hast. War ein guter Standard, gutes Standardtor. Ich hoffe, das gibt den Jungs Mut, weil ich glaube, wenn du halt so, keine Ahnung, jetzt mal ganz schwarz gemalt, du verlierst jetzt nächste Woche gegen Gladbach, so im schlimmsten Fall ohne eigenes Tor, dann hast du 2 Spiele ohne eigenes Tor, ja. Dann spielt der Kopf da eine Rolle, sodass wir jetzt schon mal zumindest getroffen haben, zumindest mal am Unentschieden gekratzt haben nach dem Platzverweis. Ich glaube, das ist wichtig für den Spirit und wie ich gerade schon sagte, haben die Fans dann auch vernünftig gewürdigt. War dann natürlich ein kompletter Trümmerbruch, als dann das 3-1 fiel, aber ja, ich glaube, das ganze Spiel für dich wie mich im Stadion, wie dich vorm Fernseher war es einfach, ja, schalkig ist, glaube ich, einfach das perfekte Adjektiv. So, du hast einfach gefühlt Mächte wieder gegen dich gehabt. Alles Entscheidungen, die man im entferntesten Sinne irgendwo für Köln auslegen kann, aber ja, dass das dann, ich glaube, 3 oder 4 Mal im Spiel passiert, ist dann natürlich super unglücklich und man kann mir auch nicht erzählen, da habe ich auch Kritiken gelesen teilweise, dass das nicht irgendwie auch in den Köpfen der Jungs auf dem Platz eine Rolle spielt, wenn du halt wirklich, die haben die Szene ja auch gesehen, ja, wo Drexler rot gekriegt hat, mit dem 1-0, was dir aberkannt wird, dann das 2-0 von Köln wird lange diskutiert, wird dann nach gefühlt 5 Minuten doch gegeben, das macht auch was mit dir. So, und in Anbetracht all dieser Sachen bin ich trotzdem irgendwo, ja, zufrieden ist das falsche Wort, aber das ist eine Leistung gewesen, mit der kann man arbeiten, um es mal so zu formulieren.
Ja. Ja, ich fand auch, dass entgegen der Widerstände so, ja, unsere Mannschaft da so ein bisschen echt den Faden verloren hat und da kann man ja auch gar keinen Vorwurf machen, fand ich. Es kam halt wirklich alles zusammen, ne? Und dann kriegt beim 3-1, kriegt Schwolo den Ball noch nach dem Pfosten an der Hacke und der geht rein zum 3-1. Torwart packt daneben, macht eigentlich, hätte man sagen können, ein gutes Spiel. Mich regt die Szene trotzdem auf, weil der Ball so lange in der Luft war. Klar, ein Torwart macht mal Fehler, ist halt so, die entscheidenden Fehler sind woanders gemacht worden, glaube ich, in dieser Partie. Deswegen soll er da den Kopf hochnehmen und gegen Gladbach zu Hause eine gute Partie zeigen. Ja, alles in allem für den Schalker eine sehr, 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 ja, ein sehr, sehr nüchternes Wochenende dann am Ende. Vor allem habe ich mir echt so ausgedacht, Bremen hat nicht gewonnen, Stuttgart hat nicht gewonnen, Augsburg hat hoch verloren, immerhin sind wir nicht Letzter. Ja, ich hab schon gedacht, jetzt 3 Punkte holen, das wäre schon geil, aber gut. Im Endeffekt kann man nichts machen, aber was ich wieder unter alles auffinde, was hier gerade reingekommen ist bei mir, dass die Bild wieder titelt, überall Probleme, Alarmstufe Rot auf Schalke. Die liebe Deborah Stutzke hat wieder einen rausgehauen. Also wirklich, was die da wieder zusammenschreiben, das ist eine absolute Frechheit, würde ich mal behaupten.
Ich glaube, man merkt ganz deutlich, dass, ja, also da brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. So. Ich glaube, wir haben das Spiel ganz gut eingeschätzt. Ich würde trotzdem noch 1-2 positive Aspekte nennen in Form von Spielern, weil ich fand 2-3 Spieler wirklich gut, auch trotz der Niederlage und des Fakt, dass wir zu 10 gespielt haben größtenteils. Ich fand tatsächlich Cedric Brunner echt gut. Also ich fand dafür, dass er so ein bisschen unterm Radar läuft, hinter so den, ich sag mal, prominenteren Neuzugängen wie einem Kral, Kraus, Polter, jetzt Larsen vor kurzem, hatte mir eine gute Sicherheit auf der rechten Seite gegeben. Klar, auch er hat manchmal seine Wackler drin gehabt, aber ich habe ein gutes Gefühl in ihm, dass er wirklich eine solide Verstärkung auf der rechten Seite ist, dass er da defensiv gut den Laden dicht machen kann. Also er ist jetzt kein Spieler, der die Sterne vom Himmel spielt, aber er hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben auf rechts, muss ich sagen.
Ja, das ist genau das. Also er hat gestern eigentlich genau das gezeigt, was man auch von ihm erwartet oder was ich von ihm eigentlich erwartet habe. Hat eigentlich genau da weitergemacht, was er auch in Bielefeld gezeigt hat. Also das ist so ein bisschen so das, was Herr Reinhold Ranfte letzte Saison nicht gemacht hat, den Erwartungen gerecht werden, und das ist eins zu eins das, was ich von ihm erwarte, glaube ich. Wenn er noch vielleicht einen stärkeren Spieler dann vor sich hat mit Lars und vielleicht bald mal gucken, wie das so wird, ob er sich dann auch noch mal mehr nach vorne traut oder nicht, wird man sehen. Aber ich war ein bisschen enttäuscht von Uwe Jan, wenn ich das mal sagen darf.
Ja.
Weil defensiv fällt er wirklich ab, ne? Das ist echt
Das ist
nicht so schön.
das ist echt so, weil offensiv hat er wirklich seine Akzente wieder gehabt, hat ja auch einen Assist mit dem Freistoß. Und er hatte einmal eine Situation, das war noch, wo es 0-0 stand, in der frühen Phase, wo er einmal fast an Fünfer gekommen ist, dadurch, dass der Ball nochmal abgeprallt ist, wo er ein bisschen überhastet reingeht. Ich würde es zumindest mal interessant finden, ihn halt ein bisschen weiter vorne zu sehen und dafür, keine Ahnung, gut, Calhanoglu ist jetzt auch nicht defensiv der Beste, aber ja, man hat gemerkt, Köln kam viel über die linke Seite von uns. Gerade über, ich glaube, Schindler war es, der hat Aujan oft stehen lassen.
Ja.
Ja, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Lass uns noch kurz über Yoshida reden, weil ich fand, zumindest aus dem Stadion, man hat deutlich gesehen, da fehlt die Pace. Aber er hat es oft geschafft, das wieder wettzumachen. Also er hatte keinen Kapitalfehler für mich drin, aber man hat gesehen, boah, da gab es ein, zwei Böcke, aber er konnte sie immer wieder ausbaden. So, ob das halt gegen Köln genauso gut funktioniert wie gegen andere Gegner in der Bundesliga, ist die Frage. Aber Kaminski und Yoshida, die haben eine gute Qualität. Ich mache mir auch nicht zwingend Sorgen, aber ich hätte schon gern etwas mehr Pace in der Verteidigung.
Ja, da gehe ich absolut mit. Bei Yoshida merkst du halt seine geballte Erfahrung, dass er merkst du wirklich jedes Mal, wenn er am Ball ist, ohne Ball auch, was Stellungsspiel angeht, aber wirklich die Schnelligkeit bei uns in der Innenverteidigung wird, ja, könnte ein Problem werden, auch wenn wir nächste Woche zu Hause gegen Gladbach spielen werden. Ich bin echt gespannt, wie man das lösen möchte. Gerade auch die angesprochene Schwäche von Uwe Jan in der Defensive. Weil da kommt offensiv nochmal ein bisschen was anderes auf uns zu, als Köln, glaube ich, auf den Platz gebracht hat. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ich sag dir ehrlich, mir wurde jetzt nach dem Spiel nicht Angst und Bange. Ich habe
Nein.
das einkalkuliert, dass wir vielleicht das Auftaktspiel in Köln auch verlieren könnten. Ist ja ganz klar, bei uns geht es nur um den 15. Platz, beziehungsweise 16., 15. Platz, dass wir uns irgendwie retten, nicht abzusteigen. Und so muss die Marschroute sein, das darf auch niemand vergessen. Ne? Auch wenn wir jetzt nominell, wenn wir uns unsere Startaufstellung angucken, eigentlich eine recht gute Startaufstellung haben. Ich glaube auch, dass sich noch was tun wird an ein, zwei Stellen. Ich glaube schon, dass man den Marc weiter im Visier hat und dass man vielleicht auch noch mit Chao einen Abgang verbucht und dann eventuell auch noch was macht, gerade vielleicht auch auf der Innenverteidigerposition, die dann wahrscheinlich auch noch geschwächt wird durch diesen Transfer. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, dass man auf der rechten Seite noch was macht. Aber mal schauen. Ich bin echt gespannt. Aber wie gesagt, das Spiel macht mir jetzt nicht Angst und Bange für unsere Zukunft. Wir wissen, wo wir stehen. Und wir wissen auch, den Spielverlauf einzuschätzen, glaube ich, alle auf Schalke.
Total, total. Vor allem nicht nur die Fans, sondern das hast du auch beim Team gesehen. Klar, die waren niedergeschlagen, aber ich habe jetzt nicht so viele Interviews gesehen, halt nur ein paar schriftliche Aussagen, sowohl von Kramer als auch von Schröder, als auch von ein paar Spielern. Die wissen genau, ey, das war heute nicht alles für uns gelaufen. Im Normalfall geht das Spiel vielleicht anders aus. Wir haben 60 Minuten in einer nicht komfortablen Situation gespielt und ich bin vollster Überzeugung, dass gegen Gladbach vor voller Hütte das anders aussehen wird. Also ich glaube schon, dass wir da eine gute Performance abgeben werden. Bin sehr gespannt, ob die Aufstellung sich großartig verändert. Ich meine, Drexler wird jetzt rausrotiert, ob da wirklich Larsen seine Chance direkt bekommt. Kriegt er jetzt quasi seine erste volle Trainingswoche. Bin sehr gespannt. Ansonsten, ich gucke gerade nochmal auf die Aufstellung. Ist der Rest eigentlich etwas untergegangen? Also, Polter hatte viele unglückliche Situationen wieder, aber gut, da wurden jetzt auch nicht allzu viele Chancen kreiert. Hat diese eine Szene, wo man durchaus über Elfmeter nachdenken kann. Kraus fand ich ein bisschen übermotiviert an manchen Stellen, also hatte durchaus seine Szenen, hat auch gute Ideen. Also, man sieht, er denkt wirklich kreativ im Mittelfeld, das hat mir echt gut gefallen. Aber er war ein bisschen übermotiviert an manchen Stellen, aber das sei ihm auf jeden Fall noch verziehen. Ist ja auch noch ein extrem junger Spieler. Aber ich habe einfach auch, obwohl wir halt wirklich spätestens nach dem Platzverweis deutlich hinten lagen, auch spielerisch, ich habe Bock aufs Team. Also das Team gerade im Mittelfeld macht mir schon extrem Spaß mit Salazar, Kral, Kraus. Jetzt lass mal noch Larsen dazukommen. Ich habe schon Bock drauf. Also ich glaube, da kann der ein oder andere kreative Gedanke auf jeden Fall aufs Feld gebracht werden.
Glaubst du, dass Latza eine Chance erhält letzte Woche wieder von Anfang an? Oder denkst du, dass sie sich jetzt einspielen da im Mittelfeld mit Kraus, Salazar und Kral?
Also ganz abschreiben darfst du Latzer nicht, weil der einfach auch fürs Team so eine krasse Säule ist. Aber ich fand, Kral hat wirklich schon das Zepter an sich gerissen. So, und Kraus und Salazar sehe ich offensiv auch so viel besser als Kraus, Entschuldigung, als Latzer. Da sehe ich Kral aktuell vorne. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht starten wir auch mit einer Doppel-6 gegen Gladbach. Muss ja nicht zwingend wieder ein 4-1-4-1 werden. Deswegen mal gucken.
Ja, ich bin auch gespannt. Wir werden es unter der Woche sehen. Wir werden die Situation natürlich ganz genau beobachten. Möchtest du sonst noch was sagen? Welches Spiel hat dich am meisten überrascht? Hast du den Spieltag gerade so ein bisschen vor dir, vor Augen? Oder
Ja, ich hab ihn sofort vor Augen, wenn ich die Kicker-App öffne.
ja. Sollen wir das Ganze noch ein bisschen einordnen, so den Spieltag? Oder
Ja, wir können ja über ein, zwei Sachen reden. Also ich glaube, dass die Bayern mal eben wieder den Bulldozer ausgepackt haben. Das ist irgendwie gefühlt jeden ersten Spieltag so. Also ja, das ist an sich nichts Neues. Hoffenheim gegen Gladbach, eigentlich ein ähnlicher Spielverlauf, ne? Ist ja auch 3-1 ausgegangen mit einer frühen roten Karte für Hoffenheim. Ähnlicher Spielverlauf fand ich. Also Gladbach hat einen guten Eindruck gemacht. Aber ich bin die Euphoriewelle nicht so ganz mitgegangen. Glaube schon, dass die sich unter Farke fangen werden und besser spielen werden als letztes Jahr. Aber wie gesagt, Hoffenheim lange Zeit zu zehnt. Hat auch, finde ich, zu zehnt phasenweise auch gut mitgespielt. Fand ich auch nicht so richtig wertbar, das Spiel. Ähnlich wie unseres.
ja, Posch hatte gelb-rot nach 19 Minuten gesehen, ne? Also die waren echt ewig lange im
Übrigens
Abseits.
eine sehr verdiente gelb-rote Karte auch.
Ja. Also da muss man sagen, ich glaube, dann haben die auch relativ schnell gewechselt. Dann kam sogar ein Neuzugang, ein Soki, der seit ein paar Tagen da ist und musste auf Rechtsverteidiger spielen. Also da war auch nicht alles vom Gelben, was Hoffenheim gemacht hat. Und ja, klar, die Gladbacher können sich freuen, hundertprozentig. Die Kölner dürfen sich auch freuen, in Unterzahl dann hochverdient gewonnen. Aber ja, Gladbach soll mal nächste Woche zu uns kommen. Ich glaube, das wird ein bisschen schwerer für die als gegen Hoffenheim
Auf jeden
in
Fall.
Unterzahl. Hoffe ich mal.
Ansonsten, Union Hertha habe ich genauso erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also Hertha sehe ich ganz, ganz schwarz. Ja, gut, lustiges Wortspiel. Aber ja, hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich sehe die komplett rutschen gehen. Die spielen jetzt gegen Frankfurt, Gladbach und Dortmund die nächsten Spiele. Die sehe ich
Ja,
allesamt
null Punkte.
verlieren. Die sehe ich allesamt verlieren und dann geht es am 5. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Vierter Spieltag, fünfter Spieltag? Ist auch nicht so wichtig. Gegen Augsburg. Und da sehe ich dann, ja,
Abstiegsduell.
wenn er nicht schon weg ist, dann ist spätestens das dann das Endspiel für Schwarz. Da sehe ich richtig Schwarz. Das sieht gar nicht gut aus bei Hertha. Also, das gibt mir ganz, ganz dicke Schalke-Vibes. Ja, tut mir irgendwo leid, weil Hertha ist auf jeden Fall ein Bundesliga-Club. Aber ganz im Ernst, was da die letzten Jahre passiert ist, die müssen runter. Die müssen runter. Also.
Ich bin nach dem Spiel gegen Union, was sie, also ich sag dir ehrlich, ich habe Union schon klar standesgemäß stark immer, aber nach dem Pokal, das Spiel habe ich auch gesehen, das war so ein bisschen enttäuschend von Union. Da habe ich mir so gedacht, haben die jetzt irgendwann mal so einen kleinen Dämpfer in ihrer Formkurve? Aber ja, dem haben sie mich Lügen gestraft auf jeden Fall. Aber Bruder, du musst dir mal reinziehen, diese Aufstellung von Hertha BSC. Nehmen wir Sunjic, Uremovic, die beides Neuzugänge sind aus kroatischer und russischer Liga, und Christensen, der noch ein richtig gutes Spiel gemacht hat als Torwart. Nehmen wir die mal raus. Ich gehe jetzt mal einfach nur die Namen durch, und das ist einfach pur Mittelmaß oder Leute, die es seit Jahren einfach nicht auf die Kette kriegen.
Gescheiterte Spieler.
Maolida, ja genau, Maolida, letzte Saison Katastrophe, nur verletzt, hat noch nicht ansatzweise gezeigt, dass er irgendwie was drauf hat. Selke braucht man nicht drüber reden. Luke Bakio seit Jahren, ja, so ein bisschen was in der Kiste, aber nie irgendwie was gezeigt. Kevin-Prince Boateng ist für mich über den Zenit. Ist ein Leader, okay, aber weiß ich nicht.
Den kannst du in der
Ist auch ein
Bundesliga nicht von
ganz.
Anfang an bringen. Kannst du nicht bringen.
Ja, Eben, dann Suat Serdar. Für mich ein begnadeter Fußballer, aber Bruder, das ist seit 2 Jahren ist er auch Schicht im Schacht gefühlt. Dann Marvin Plattenhardt wird Kapitän und Ewigkeiten kein guter Bundesligaspieler. Dann hast du einen Kempf in der Innenverteidigung, der als Hoffnungsinnenverteidiger von Stuttgart kommt und die übelste Grütze in der letzten Rückrunde spielt.
Der war echt schlecht.
Als Innenverteidiger neben jemanden, der aus einer fremden Liga kommt. So, und ein Kenny, der seit Jahren auch nur Average spielt. So, du hast ein Team zusammengewürfelt, die irgendwie mit deinen 300 Millionen, was komplette Scheiße ist. Und jetzt holen die sich noch einen Boetius, der seit Jahren auch von der Bank und Startelf pendelt bei Mainz 05.
Ey, wie gesagt, ich sehe schwarz. Auch diese Einwechslungen, Jovetic, das ist für mich so ein typischer Spieler. Also, das ist für mich ein härter Spieler so. Weißt du, Jovetic, lange über seiner Prime hinaus, wenn er sie überhaupt für eine Saison mal hatte, hat aber irgendwie einen relativ im Vergleich großen Namen für so ein Mittelfeld-Bundesliga-Team. Aber, boah, nee, also, das ist erschreckend. Also, Christensen ist da für mich der einzige halbwegs Hoffnungsträger. Also, der hat ja in der Relegation schon ein gutes Spiel gemacht. Gutes Spiel. Nee, hat er nur das Rückspiel gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nee, ich glaube, der hat beide gespielt sogar.
Ja,
Ich bin mir auch nicht hundertprozentig
war auf
sicher.
jeden Fall einer der Besten, und hat da auch jetzt noch ein, zwei rausgefischt. Aber Hertha, wie gesagt, hab ich gar keine Aktien drin.
Ja. Was mich so ein bisschen, also welches Spiel mich wirklich überrascht hat, war, okay, gehen wir mal einfach alle durch. Wolfsburg-Bremen. Bremen war erwartend gut, Wolfsburg nicht erwartend schlecht, sondern überraschend schlecht, fand ich.
Ja,
Ich habe die ganz anders erwartet.
ich habe Wolfsburg ja auch in der Prediction mit Niklas und Benno in die Champions, habe ich Champions League gesagt? Ich glaube ja, habe ich mir auch mehr von erhofft. Ich glaube tatsächlich sogar, dass Bremen das Spiel normalerweise, ja, also ich sag mal, spiel das Spiel 10 Mal, Bremen gewinnt 7 bis 8 Mal auf jeden Fall, weil das Ding von Guiavogui, das ist dann auch ein reines, wie soll ich sagen, ja, das ist Lotterie gewesen.
Ja, so, Bochum verliert zu Hause gegen Mainz, 1-2, was mich persönlich sehr freut, muss ich
Aus
hier an der
Schalker
Stelle mal
Sicht sehr
sagen.
wichtig, ja.
Ja, dann Freiburg, absolut starke zweite Halbzeit, 4-0, 4 Tore in Augsburg in der zweiten Halbzeit gemacht, also Wahnsinn.
Ja, Augsburg fand ich tatsächlich, ich habe heute auf der Arbeit 50 plus 2 gehört, da kann ich den Jungs nur zustimmen. Die wirken mit Maaßens Ansatz maßlos überfordert. Also, ich verfolge jetzt nicht so krass seine Station. Der war ja bei Dortmund 2, davor Rödinghausen. Der soll wohl immer einen relativ offensiven und ja, pressing-druckorientierten Ball gespielt haben. Aber das habe ich gar nicht gesehen bei Augsburg. Auch die Spieler, die wussten, glaube ich, gar nicht, was die machen sollten. Ich meine, wir müssen jetzt Freiburg auch nicht kleinreden. Sind ja auch wirklich immer noch unterschätzt, obwohl sie eine Top-6-Mannschaft sind, faktisch. Und ja, es ist nicht der Grad, an dem sich Augsburg messen muss, aber ich glaube, man sieht ganz gut am Spieltag, welche Vereine sich so unten wiederfinden werden. Ne? Da hast du Hertha, Augsburg, Bochum, uns und ja, das sind wahrscheinlich die Hauptakteure im Abstiegskampf.
Ja, ich fand Dortmund überraschend schlecht, fand ich. Also ich fand Leverkusen war eigentlich, wenn nicht sogar besser in
Leverkusen
der
muss
Partie.
Minimum den Ausgleich machen. Minimum.
Ja, was Schick liegen lassen hat, wow. Also das war echt krass. Und von Leipzig war ich ein bisschen sehr enttäuscht. Was heißt enttäuscht? Von mir aus können die jedes Spiel verlieren in der Liga. Aber Stuttgart hat es echt gut gemacht. Hätte mich nicht gewundert, wenn die sogar einen Dreier mitgenommen hätten.
Also da kann ich nichts zu sagen, weil das war das einzige Spiel, wo ich nicht eine Szene auch zusammenfassungsmäßig gesehen habe. Einfach weil wir da im Auto waren und ich hatte gestern Abend dann auch keine Lust mehr, auf irgendwelche Zusammenfassungen zu sehen. Deswegen kann ich da wenig zu sagen, aber hat mich auf jeden Fall auch überrascht. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass Stuttgart eine fette Reise kriegt von Leipzig.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, gut, abschließend, nächste Woche dann gegen Borussia Mönchengladbach. Wir hatten es schon angesprochen. Ich bin mal gespannt, was so, ja, ob alle fit bleiben aus diesem Köln-Spiel, ob wir wirklich dann nur Drexler als Ausfall zu bezeichnen haben, ob Terodde wieder starten kann nächste Woche, ob Jordan Larsson sein Debüt geben darf von Anfang an, vielleicht erst auf der Bank, wie wir dieses Spiel annehmen, dieses erste Heimspiel unserer Saison. Da habe ich echt Bock drauf, muss ich sagen. Auch wenn das Spiel gestern total gegen uns lief. Wir sind ja alle ein bisschen Fußball gekloppt auf Schalke. Also am besten könnten wir jetzt schon wieder spielen, wenn du mich fragst. Ja, ich bin gespannt, was die Woche mit sich bringt. Vielleicht kannst du noch einen kleinen Tipp geben, den du so für nächste Woche hast. Ich meine, wir haben auch eine Kick-Tipp-Gruppe zusammen. Ne, da bist du gar nicht drin, ne?
Da bin ich nicht drin, nee. Aber ich kann dir trotzdem meinen Tipp geben. Erstmal noch ganz kurz, bevor wir Schluss machen. Diese Wettquoten finde ich ja geil. Gladbach hat eine 2-2-5er-Quote und Schalke eine 2-9er-Quote. Also die sind näher dran, als ich dachte. Das ist schon krass. Naja.
Ja, da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet.
Auf jeden Fall, boah, Schalke Gladbach ist natürlich auch ein Kracher. Ne? Sind schon krasse zwei Spiele. Ne? Schalke Köln, beziehungsweise Köln auswärts, dann zu Hause gegen Gladbach, das ist schon tough. Ich glaube, einfangen wir uns Minimum. Ich sag mal, also mein Herz sagt, dass wir 2-1 gewinnen. Mein Kopf sagt aber, mit einer guten Leistung kriegen wir da einen 1-1 Unentschieden hin.
Ja, ich sag auch, dass wir 2-2 spielen, also unentschieden. Da gehe ich mit. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig interessantes Spiel. Also ähnlich wie das Köln-Spiel, ähnlich intensiv. Und ja, ich glaube, Simon Terodde wird treffen. Der wird wieder spielen. Der wird absolut on fire sein, sag ich. Und ich glaube sogar, dass er einen Doppelpack macht. Ich bin gespannt.
Das ist vor allem in der Hinsicht interessant, dass beide Mannschaften noch nicht so ganz kalkulierbar sind, eben dadurch, dass Schalke zu 10 und Gladbach größtenteils zu 11 die Spiele am ersten Spieltag bestritten hat. Also beide Mannschaften werden, ich sag mal, ihr Gesicht ein bisschen verfeinern, dass die Leute die Mannschaften besser einschätzen können. Und da bin ich auch echt gespannt drauf. Also ich glaube auch für neutrale Zuschauer ein verdientes Topspiel. Also wenn ich mir den Rest des Spieltags angucke, ist da schon zu Recht der 18:30 Slot an das Spiel vergeben.
Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Du bist im Stadion.
So schaut's
Mal
aus.
gucken. Mal gucken. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Danke, Fabi, dass ich endlich mal wieder mit dir quatschen durfte länger.
Die Freude ist ganz bei mir, auch wenn ich wie du wahrscheinlich auch komplett fix und fertig bin.
Ja, absolut, absolut. Ja, wir haben es jetzt 9:30. Ich glaube, gute Zeit, um die Podcast-Folge zu beenden.
Jawohl.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Danke,
Und
danke.
ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal gucken, in welcher Konstellation. Und wir hoffen auf 3 Punkte natürlich. Und Glück auf meinerseits. Und bis dann. Tschüss, tschüss.
Ciao.